Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Ein Meistertrainer, der seine Macht missbraucht. Spielerinnen, die belästigt werden sollen. Seit 3 Wochen ist das eines der beherrschenden Themen im deutschen Frauenhandball. Keine gute Ausgangslage für eine Vorbereitung auf eine Europameisterschaft. Das deutsche Team war heute zum Auftakt gegen Polen trotzdem voll da und gewinnt 25-23. Thorsten vom Wege.
Es war ein typisches Turnierauftaktspiel, das die wenigen Zuschauer in der nahezu leeren Halle in Montenegros Hauptstadt Podgorica zwischen dem DAB-Team und der polnischen Auswahl erlebten. Nervosität prägte das Geschehen in der ersten Hälfte, in der die Deutschen nach passablem Start zunächst den Faden verloren und zwischenzeitlich mit 4 Toren zurücklagen. Bis zur Pause hatten sich die DAB-Handballerinnen aber auf 11-12 herangekämpft, erwischten dann den besseren Start in Halbzeit 2 und konnten ihrerseits in Führung gehen. Aber schwache Abschlüsse und technische Fehler brachten Polen zurück ins Spiel. Eine Viertelstunde vor dem Ende stand es 17-18 aus deutscher Sicht. 5 Minuten vor der Schlusssirene waren die Schützlinge von Bundestrainer Markus Gaugestein wieder in der Spur, holten sich beim 23-22 die Führung zurück und verteidigten diese mit großem kämpferischen Einsatz. Das Finale 25-23 bedeutete einen am Ende gelungenen EM-Auftakt. Im zweiten Spiel trifft die deutsche Mannschaft am Montag auf Co-Gastgeber Montenegro, das sich gegen Spanien zuvor klar mit 30-23 durchgesetzt hatte.
Vor einem Jahr haben sich Bremen und Schalke noch in der zweiten Fußball-Bundesliga duelliert. Heute dürften sie wieder zusammen erste Liga spielen. Während die Bremer aber sicher im Mittelfeld unterwegs sind, sind die Schalker Tabellenletzter und diese Tendenz hat sich auch am Abend wieder gezeigt. Heiko Neugebauer über das 2-1 der Bremer.
Ganz am Ende mussten die Bremer doch noch einmal zittern. Füllkrug nach 30 und Duxch nach 75 Minuten hatten Werder mit 2-0 in Führung geschossen. Alles schien gelaufen. Dann war Draxler für die Schalker zur Stelle mit dem Anschlusstreffer in der 89. Minute. Die Gäste warfen anschließend nochmal alles nach vorne. Zu mehr reichte es allerdings für Königsblau nicht. Werder feierte einen insgesamt etwas glücklichen Erfolg, war unterm Strich nicht unbedingt die bessere, aber eben die effektivere Mannschaft und belegt nun nach 13 Spieltagen den 7. Tabellenplatz.
Bremens Torschütze Niklas Füllkrug bewirbt sich also weiter für die WM, musste aber mit Rückenproblemen ausgewechselt werden. Er klingt aber nicht so, als ob das ein größeres Problem wäre.
Ja, perfekt. Ich glaube, wir hätten es noch ein bisschen unspektakulärer machen können am Ende gerade. Aber super Tag.
Ein super Tag war es auch für die Bayern. Bis zur 38. Minute, da führen die Münchner bei Hertha BSC mit 3-0. Es wurde dann aber doch noch mal enger als gedacht, Lars Becker.
Die Bayern machen es im ausverkauften Olympiastadion unnötig spannend, übernehmen aber mit dem knappen 3-2-Erfolg bei Hertha BSC zumindest bis morgen wieder die Tabellenspitze. Die Berliner und Trainer Sandro Schwarz stehen dagegen nach einer couragierten Leistung erneut ohne Punkte da.
Mit der ersten Aktion, die Bayern hatte, spielen sie ihre Qualität aus, machen das Tor. Dennoch fand ich, dass wir nie draußen waren aus dem Spiel. Was ärgerlich war, war dieser Doppelschlag dann auch. Dennoch, wie wir dann zurückgekommen sind und bis zum Schluss am Ergebnis geschraubt haben, das war sehr gut. Ärgerlich, dass wir dann heute keinen Punkt hier behalten haben.
Musiala hatte die Bayern in einer offenen Partie früh in Führung gebracht. Dann 8 Minuten Spektakel vor der Pause. Choupo-Moting mit einem Doppelschlag. Innerhalb von 60 Sekunden 2 fast deckungsgleiche Tore. Die Bayern schienen bereits durch, aber Hertha zeigt Moral, antwortet mit 2 Treffern durch Luke Bacchio und Selke per Foulelfmeter nach Videobeweis. Sehr zum Ärger von Bayern-Coach Julian Nagelsmann.
3-0 geführt, dann kurz danach ein bisschen zu sehr die Bremse getreten, hat der Hertha 2 Situationen. Gut, der Elfmeter, das ist jetzt keine wirkliche Situation, aber es passiert. Das erste Tor kann man schon besser verteidigen. Dann, finde ich, haben wir eine sehr gute Anfangsphase. 2. Halbzeit, 20, 22 Minuten mit schon vielen Chancen, glaube ich, wo wir auch ein 4. Tor machen können. Dass dann am Ende ein bisschen spannend wird, ist normal. Aber wir haben es gut verteidigt. Am Ende, glaube ich, auch ein verdienter Sieg.
Hertha hatte erst in der Nachspielzeit die einzige Gelegenheit zum Ausgleich.
17 Kilometer liegen zwischen dem Westfalenstadion und dem Ruhrstadion. Zwischen dem BVB und Bochum ist die sportliche Distanz im Moment deutlich größer. Das zeigt auch der heutige 3-0-Sieg der Dortmunder gegen den VfL. Marc Eschweiler berichtet.
Eine starke Halbzeit hat Borussia Dortmund gereicht, um das kleine Revierderby locker und klar mit 3-0 zu gewinnen. Der VfL Bochum dagegen agierte einmal mehr ohne Durchschlagskraft und offenbarte erneut spielerische Defizite. Anders der BVB. Jungster Youssoufa Moukoko hämmerte in der 8. Minute einen Schuss aus 19 Metern unter die Latte. Der 17-Jährige spielte erneut unbekümmert und erfrischend und ist jetzt der jüngste Torschütze mit 10 Treffern in der Bundesliga.
Wenn man so schon 1-0 so füllt, kommen so die ganzen Zuschauer so mit, dann haben wir die hinter unsere Rücken und dann läuft alles so ganz normal.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schnürte er mit einem Lupfer aus fast 40 Metern über Bochums Torwart Riemann hinweg sogar einen Doppelpack. Dazwischen traf Gio Reyna per Foulelfmeter für die Borussia, die den 3. Sieg in Folge in der Bundesliga einfuhr.
Nach 31 Sekunden einen Treffer zu kassieren, das ist so ziemlich der schlechteste Start in ein Bundesligaspiel. Eintracht Frankfurt ist genau das heute in Augsburg passiert. Aber wie schon in der Champions League dreht die Eintracht das Spiel, gewinnt 2:1, auch dank einer guten Leistung von Torwart Kevin Trapp.
Es ist nicht so, dass wir die Spiele mit Glück gewinnen, sondern wir investieren unheimlich viel. Wir haben natürlich unheimlich viel Selbstvertrauen auch durch die letzten Wochen. Aber wir schaffen es immer wieder, unsere Stärken auch auf den Platz zu bringen und den Gegner gut zu verteidigen.
Und Lohn ist Platz 5, einen Platz vor RB Leipzig, die heute 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen haben. Vor allem wegen eines Spielers.
Leipzig reitet weiter auf der Erfolgswelle, Hoffenheim hängt dagegen weiter durch. Matchwinner war Christopher Nkunku. Der RB-Stürmer mit seinen Saisontoren 10 und 11 bringt seine überlegenen Leipziger mit 1:0 und 2:1 in Führung, ehe Olmo bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit 2 Monaten den 3:1-Sieg perfekt macht. Nur einmal war Hoffenheim auf Augenhöhe, als Rüther nämlich kurz nach der Pause per Kopf den 1:1-Ausgleich markierte. Leipzig besser in den Zweikämpfen, in der Passgenauigkeit und auch in der Effektivität. Schreck für die Gastgeber, Mittelfeldmann Prömel musste verletzt vom Platz getragen werden.
Ein Bericht von Detlef Lindner. Und Wolfsburg gewinnt 3:0 gegen Mainz. Einen 0:2-Rückstand in Unterzahl aufzuholen, eine solche Geschichte verdient eigentlich ein Happy End. Für Bielefeld scheinen solche fröhlichen Enden aber in diesem Jahr nicht vorgesehen zu sein. Gegen Kaiserslautern kassiert der Tabellenletzte der zweiten Liga doch noch die 2:3-Niederlage. Kurz vor Schluss Anne von Eickels.
Die Lauterer gingen mit 2:0 in Führung, 55. und 57. Minute. Und dann kam Doppelpack Hack erst in der 60. und dann in der 72. Minute durch einen Foulelfmeter konnten die Bielefelder ausgleichen. Der Tabellenletzte kämpfte um diesen Punkt und musste dann doch in der 88. Minute das 2:3 kassieren. Da hatte der eingewechselte Daniel Hanslik den Siegtreffer erzielt. Am Ende ein etwas glückliches 3:2 für den 1. FC Kaiserslautern gegen Bielefelder, in der zweiten Halbzeit nur noch 10 spielten, weil es eine gelb-rote Karte für Lassme gab, kurz vor der Pause. Bielefeld bleibt Tabellenschlusslicht.
Bei der Turn-WM in Doha 2018 holt Elisabeth Seitz Bronze am Stufenbarren und fast hätte sie diesen Erfolg heute bei der WM in Liverpool nochmal wiederholt. Trotz einer guten Leistung bleibt heute aber nur der 4. Platz, mit dem die Turnerin aber trotzdem zufrieden ist. Desiree Krause.
Dass sie eine Medaille im Stufenbarrenfinale am Ende knapp verpasste, war für die Turnerin des MTV Stuttgart keine Enttäuschung. Nach einer Corona-Infektion in der Vorbereitung und einer erneuten Erkältung 2 Tage vor dem Finale war sie froh und stolz über einen so gut wie fehlerfreien Auftritt und starke 14,366 Punkte in der Liverpooler Arena.
Deswegen bin ich sowas von glücklich, dass ich diese Übung nochmal durchgeturnt habe und zwar so gut, wie ich es mir selbst eigentlich auch gar nicht gedacht hätte, dass es möglich ist. Besser hätte es nicht laufen können.
Nach Platz 8 in der Qualifikation Seitz also nach dieser Finalübung Viertbeste der Welt. Weltmeisterin wurde die Chinesin Wei mit 14,966 Punkten vor der US-Amerikanerin Shailese Jones und Nina Derwal aus Belgien.
Matten sind der neue Schnee, zumindest im Skispringen. Wegen der Fußball-WM startet die Weltcup-Saison so früh, dass Wintersport fast schon der falsche Begriff ist, zumindest im Moment. An den grünen Matten auf der Schanze von Wissler hat es aber nicht gelegen, dass die Deutschen bei den ersten Springen keinen guten Tag erwischen. Martin Thiel.
Polen jubelte, die deutschen Skispringerinnen und Skispringer schauten betröppelt aus der Wäsche. Während David Kubacki Wind und Regenwasser in der Anlaufspur trotzte und sich mit 130,5 und 132,5 Metern souverän den ersten Sieg des Winters holte, schaffte es kein Deutscher unter die besten 10. Ausgerechnet Pius Paschke, der gerade so ins deutsche Team gerutscht war, wurde 11. vor Markus Eisenbichler. Karl Geiger, der Gesamtweltcup-Zweite des letzten Winters, noch nicht in Form, verpasste sogar den finalen Durchgang. Olympiasieger Andreas Wellinger schaffte es gerade so, war aber mit Platz 23 am Ende nicht zufrieden. Sein Fazit, die Form war noch nicht stabil genug für die schwierigen Wasserverhältnisse im Anlauf.
Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man mit dem Auto in der Pfütze nahe fährt. Wenn man dann nicht so richtig mit dem normalen Schwung auf den Tisch kommt, dann ist es einfach sau schwer, die Absprungbewegung zu einzuleiten, wie man es gewohnt ist. Und das war definitiv heute meine Challenge.
Eine Challenge, die auch die Frauen nicht optimal meisterten. Selina Freitag auf Platz 19 war die beste Deutsche. Die Olympia-Zweite Katharina Althaus landete nur auf Rang 21.
Ich hatte mir mehr erhofft, konnte auch gestern viel mehr zeigen. Ja, war wohl nichts.
Der Sieg ging an die Norwegerin Silje Opseth.
Morgen haben sowohl die Springerinnen als auch die Springer dann die Möglichkeit, es besser zu machen. Da gibt es dann nämlich gleich die nächsten Springen. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Einen guten Abend und dann eine gute Nacht.